Hulp open. Die Hulp ist offen für Gäste, für Besucher, für Leute, die mal neugierig sind, reinschnuppern möchten in die verschiedenen Geschäfte. Und wie unser Gottesdienst heute heißt, Heavens Open. Der Himmel ist offen. Kann man da auch einfach so mal reinschnuppern? Wir wollen uns heute Morgen einfach mal der Frage stellen, ja, wie ist es eigentlich mit dem Himmel? Himmel ist ja ein Sehnsuchtswort. Da liegt ganz viel Erwartung, ganz viel Vorstellungen verbinden sich mit diesem Wort. Himmel, ein Sehnsuchtswort, aber auch ein Sehnsuchtsort. Man würde da gern mal hingehen. Der Himmel hat uns ja, uns Menschen, die Menschheit schon seit Jahrtausenden fasziniert. Man kann sich eigentlich der magischen Wirkung des Himmels kaum entziehen. Der Himmel sieht nie gleich aus. Du schaust nie in denselben Himmel. Die Wolkenformationen ändern sich ständig. Die Farben wechseln, die Lichtverhältnisse sind immer anders. Den Himmel kann man stundenlang beobachten und sich eigentlich nie daran satt sehen. Ich habe vor ein paar Wochen einen Kalender geschenkt gekriegt, einen Himmelskalender. Der hängt seit ein paar Wochen in meinem Büro und der ist so fantastisch. Da wollte ich euch ein paar Bilder zeigen, aber ich bräuchte einen Freiwilligen, der mir beim Schwäbisch gesagt, heben, beim Hebe hilft. Gibt's jemand, der mir da helfen kann? Marcel? Der ist gigantisch. Schauen wir einfach mal ein paar Bilder an, um euch das zu demonstrieren. Das sind tolle Bilder. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt oder ob es spiegelt. Reinhard May über den Wolken, ja, da muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Aber auch nachts, nachts fasziniert der Himmel auch, nicht nur am Tag. Noch ein Bild vielleicht bis zum April, das ist der Monat, der gerade noch bei mir an der Wand hängt. Fantastisch. Und so, also ihr dürft den Kalender gerne nachher mal noch weiter anschauen. Wir blättern jetzt nicht alles durch. Vielen Dank. Der Himmel, ihr merkt, wir legen ihn hin wieder, danke. Das ist einfach was Unglaubliches, was Spannendes, was uns anzieht. Und wie der Himmel den Horizont öffnet. Aber nicht nur die physikalischen Phänomene faszinieren uns ja am Himmel. Oder die meteorologischen Verhältnisse. Der Himmel hatte immer schon auch eine tiefe religiöse Bedeutung. Aus dem Himmel kommt der Regen. Ja? Und ohne Regen gibt es kein Leben auf der Erde. Ohne Regen gibt es kein Leben. Und aus dem Himmel kommt der Regen. Das lernt man, das erfährt man schon am eigenen Körper, schon als Kind. Oder wenn man mehr in orientalische, in heiße Länder geht, was auch ganz lebensnotwendig ist, in Gegenden, wo es lange, lange nicht regnet, aus dem Himmel kommt der Tau. Ja, da ist morgens Feuchtigkeit auf der Erde und von dieser Feuchte lebt die Pflanzenwelt, leben viele Tiere und man weiß, der Himmel spendet Leben. Aus dem Himmel kommt auch das Licht, die Sonne. Und auch ohne Sonne gibt es kein Leben. Und so hat sich schon ganz tief, so quasi in den Urerfahrungen der Menschheit, hat sich das eingeprägt. Das Gute, das Leben kommt aus dem Himmel, aber es ist unverfügbar. Über den Himmel verfügst du nie. Über den Regen kannst du nicht verfügen. John Grisham hat zwar mal ein Buch geschrieben, das heißt Der Regenmacher. Man kann das, ja klar, chemisch über bestimmten Gebieten, wenn man da so mit dem Flugzeug so ein paar Substanzen in die Atmosphäre sprüht, dann kann man mal kurzfristig irgendwie Wolken abregnen lassen und so, das geht alles. Aber global gesehen kannst du den Regen nicht machen. Und selbst in Dürregebieten, wo du monatelang auf Regen wartest, du kannst nicht darüber verfügen. Du verfügst auch nicht über die Sonne. Du verfügst nicht über das Licht. Der Himmel ist unverfügbar. Und das Leben kommt aus dem Himmel. Und deshalb war der Himmel für die frühe Menschheit immer auch schon der Wohnort für die Götter. Im Himmel, da sind die Götter. Und da kommst du nie hin. In den Himmel? Nein. Der ist viel zu weit weg. Der Traum vom Fliegen ist zwar so alt wie die Menschheit, aber Jahrtausende lang war das einfach nur ein Traum. In den Himmel kommst du nie. Und übrigens war das überhaupt auch für die meisten Völker und Religionen überhaupt nicht die Idee, dass man nach dem Tod in den Himmel kommt. Nach dem Tod kommt man ins Totenreich und das ist irgendwo in der Erde oder unter der Erde. Also die Vorstellung, dass man in den Himmel kommt oder dass man jemals dorthin kommt, wo die Götter sind, das ist eigentlich unerreichbar. In den Himmel kommst du nie. Mit Beginn der Neuzeit hat die Menschheit sich dann den Himmel erobert. Da haben sich in wenigen Jahrzehnten hat sich unglaublich viel verändert in der Wahrnehmung der Menschen und in dem, was für die Wissenschaft möglich war. So ab einer bestimmten Zeit haben Tausende von Teleskopen den Himmel durchlöchert. Tag und Nacht hat man den Himmel beobachtet und registriert, was da vor sich geht. Und man hat irgendwann dann auch einmal festgestellt, dass die Erde nicht der Mittelpunkt des Universums ist. Und dass sich die Sonne nicht um die Erde dreht, sondern dass sich die Erde um die Sonne dreht. Und dass es da noch mehr Galaxien gibt in diesem Universum. Und spätestens dann war es mit dem Mysterium Himmel völlig aus. Den Himmel gibt es nicht mehr. Wir haben zwar noch eine Atmosphäre, eine Lufthülle oder eine Gashülle um unseren Planeten herum, der diese Phänomene da verursacht, die wir da gerade auf den Bildern gesehen haben, aber jenseits dieser Atmosphäre gibt es einfach nur noch eine gähnende Leere. Und ab und zu hat es in dieser gähnenden Leere so ein paar Himmelskörper. Und sonst gibt es nichts. Der Himmel, der ist nicht mehr da. Der hat sein Mysterium verloren. Man kann das Weltall vermessen und man kann Raumsonden dahin schicken und man kann auch zum Mond fliegen. Aber was ist eigentlich von der Sehnsucht nach dem Himmel übrig geblieben in der Neuzeit? Interessanterweise hat der Himmel trotzdem nichts von seiner Faszination verloren und bleibt und ist immer noch so ein Kristallisationspunkt für Hoffnungen, für Erwartungen, für Sehnsüchte. Da braucht man nur so ein bisschen in die modernen Lieder sich reinhören. Ich bin jetzt da kein so ein toller Kenner, aber ich habe so ein bisschen mal rumgegoogelt und reingehört bei YouTube und so weiter. Mike Oldfield hat ein Lied gesungen, der hat sich den Titel unseres Gottesdienstes abgeguckt. Heaven's Open heißt sein Lied. Und da heißt es, now heaven's open, just to fly right in. Da ist immer noch die Sehnsucht, hey, ich möchte da irgendwo hinkommen. Das kann doch nicht alles sein hier. Es muss noch etwas geben, das meine Sehnsucht irgendwo stillt, etwas, einen Ort geben, der nochmal ganz anders ist als diese Erde hier. Oder Tim Bensko singt Alles, was du wissen musst, ein Lied, und dort heißt es: Alles, was du wissen musst, ist, dass der Himmel brennt. Geh vor die Tür und sieh ihn dir an. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Und wenn der Himmel brennt, oder das ist nicht ganz ausgedruckt, alles glänzt so wunderschön. Und jetzt kommt es: endlich keine Tränen mehr. Glück im Überfluss. Bis jetzt waren deine Augen leer, weil du im Dunkeln leben musst. Hast du dieses Licht gesehen? Lass es nicht mehr los. Musst dich entscheiden, drauf zuzugehen, trotz aller Zweifel in der Brust. Ein Lied habe ich noch mitgebracht, das ist von Silbermond, und da können wir ein bisschen reinhören jetzt. Wann reißt der Himmel auf? Was sagt eigentlich der christliche Glaube zum Thema Himmel? Ich meine, Sie sind ja hier in der Kirche, auch wenn sie vielleicht ein bisschen anders aussieht, so als die meisten Kirchen. Aber natürlich stellen wir uns auch als Christen die Frage, was glauben wir eigentlich über den Himmel? Was glauben die Christen über den Himmel? Ich weiß nicht, ob Sie C.S. Lewis kennen. Der hat diese Narnia-Geschichten geschrieben, die wurden auch verfilmt, Prinz Caspian und die Reise auf der Morgenröte und so, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr die so ein bisschen. C.S. Lewis war Professor in Oxford für alte Literatur, und er war ein bekennender Atheist. Also ein Mensch, der sagt, Gott gibt es nicht, und da gibt es nichts zu glauben, das ist alles Einbildung, ja. Er war da ziemlich forsch und überzeugt, aber eine Frage hat ihn nicht losgelassen. C.S. Lewis sagt, in jedem Menschen wohnt eine Sehnsucht, ein Hunger, ein Durst nach mehr. Das, was ich gerade so mit dem Bild Himmel beschrieben habe. In jedem Menschen ist irgendwie so eine unstillbare Sehnsucht nach Glück, nach einer Art Geborgenheit, nach etwas, das meinen Lebenssinn stillt. Und jetzt sagt C.S. Lewis, eigentlich gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder diese Sehnsucht ist für immer unstillbar, da gibt es nichts, was diese Sehnsucht stillt, das ist einfach ein Hunger, ein Durst, der in uns drin ist, aber es gibt keine Möglichkeit, diese Sehnsucht wirklich zu stillen, oder aber es gibt etwas, das diese Sehnsucht tatsächlich stillen kann. Und dann sagt C.S. Lewis, was, fragt er sich selbst, was wäre, wenn es mit dieser Sehnsucht, mit diesem Hunger, mit dieser Durst nach Glück, nach Geborgenheit, nach Sinn, wenn es da genauso wäre wie mit diesen anderen Dingen, nach denen ich Hunger und Durst habe. Also ich habe ja Hunger nach Essen, nach Mahlzeit, nach Pommes oder keine Ahnung, weiß nicht, was es draußen auf dem Grill alles gibt, Steaks und rote Wurst und so. Ich habe ja einen Hunger, und es gibt ja etwas, das diesem Hunger korrespondiert, das darauf antwortet. Durst habe ich nach verschiedenen Formen von Flüssigkeit. Und da gibt es ja etwas, das diesen Durst löscht. Ich sehne mich vielleicht nach einer Umarmung von meiner Frau, und ich sehne mich deshalb danach, weil ich weiß, wie sich das anfühlt. Weil ich erlebt habe, es gibt so etwas wie Zärtlichkeit. Und nun sagt C.S. Lewis und stellt sich diese Frage als Atheist, und was wäre, wenn das mit diesem Hunger, mit dieser Sehnsucht nach dem Himmel, mit dieser unstillbaren Sehnsucht im Menschen ganz genauso wäre? Dass wir deshalb Hunger und Durst, diese Sehnsucht in uns tragen, nicht weil es da nichts gibt, sondern weil es etwas gibt. Das diesen Hunger und diese Sehnsucht tatsächlich stillen kann. Und diese Frage hat diesen Professor so umgetrieben und so unruhig werden lassen, dass er sich auf die Suche gemacht hat, Antworten zu finden. Und er wurde zu einem überzeugten Christen. Eine faszinierende Geschichte, die er auch in einer Autobiografie aufgeschrieben hat. Ganz erstaunlich. Was sagen die Christen über den Himmel? Wir glauben, dass es etwas gibt, dass diese Sehnsucht in uns stillen kann. Und dass diese Sehnsucht, die ich so ein bisschen beschrieben habe, dass sie ihren Ursprung in Gott hat. Aber jetzt muss ich an der Stelle mit einer Überraschung vielleicht hier aufwarten, was Christen über den Himmel glauben. Das Zentrum, der Mittelpunkt des christlichen Glaubens ist nicht die Hoffnung, dass wir irgendwann mal in den Himmel kommen. Das Zentrum, die Mitte des christlichen Glaubens ist keine Spekulation über das Jenseits, sondern etwas völlig anderes. Im Zentrum, in der Mitte des christlichen Glaubens steht eine Person, von der die Menschen damals gesagt haben, in diesem Menschen ist der Himmel auf die Erde gekommen. Von diesem Menschen, ich rede von Jesus, er ist ab und zu mal in den Liedern schon vorgekommen, die wir hier gesungen haben, von diesem Menschen, Jesus von Nazareth, haben die Menschen damals gesagt, in dieser Person ist der Himmel auf die Erde gekommen. Das hat schon angefangen bei seiner Geburt. Ich weiß nicht, ob ihr das noch so ein bisschen präsent habt, die Weihnachtsgeschichte. Es gehört ja vielleicht noch zu den Dingen, die man so noch ein bisschen abgespeichert hat. Als da diese Hirten auf dem Feld waren und plötzlich war der Himmel offen. Und da heißt es, da war der ganze Himmel auf der Erde. Und das hat sich fortgesetzt in dem, wie dieser Mensch Jesus gelebt hat. Wie er Kranke geheilt hat, wie er auf die Ausgestoßenen und Verabscheuten der Gesellschaft zugegangen ist, wo Menschen erfahren haben, wenn sie mit diesem Jesus in Kontakt gekommen sind, da wurden ihre tiefsten Sehnsüchte berührt und gestillt. In diesem Menschen, so glauben die Christen, in diesem Menschen ist der Himmel auf die Erde gekommen. Wer mit diesem Jesus zusammen gelebt, geredet, ihm begegnet ist, der hatte dieses tiefe Gefühl, diese tiefe Überzeugung, hier begegnet mir die Person, die meine Sehnsucht im tiefsten berührt und stillt. Und das hat sich nicht nur auf sein Leben bezogen, sondern seltsamerweise auch auf die Art und Weise, wie dieser Jesus gestorben ist. Möchte da, ist ja noch nicht so lange her jetzt, jetzt mal rein chronologisch, so wie wo wir uns gerade im Kalender befinden, war ja gerade Ostern, deshalb kann ich da kurz darauf eingehen. Als dieser Jesus am Kreuz hing, da hat er einen Satz gebetet, der heißt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Auch als dieser Jesus am Kreuz hing, haben die Menschen ihn wahrgenommen als jemanden, der ganz anders war als alle anderen Menschen. Der nicht geflucht, geschimpft, gejammert hat, der sich nicht um sich selbst bemitleidet hat, sondern der seinen Feinden vergeben hat. Vater, vergib ihnen. Und das hat den römischen Hauptmann, der unter dem Kreuz stand, so wird es uns überliefert, in den Biografien von Jesus, die wir im Neuen Testament finden, das hat diesen römischen Hauptmann so berührt, dass er gesagt hat, dieser Mensch war tatsächlich Gottes Sohn. Ja, also diese Überraschung oder diese erschreckende, überwältigende Erkenntnis, in diesem Menschen Jesus kommt uns Gott ganz nahe, das hat nicht aufgehört am Kreuz, sondern das hat sich da geradezu verdichtet. Eine Sache möchte ich noch rausgreifen. Da ist noch was passiert. Als Jesus starb, als Jesus gekreuzigt wurde, da ist im Tempel etwas passiert. Und um das richtig einschätzen zu können, müssen wir verstehen, was dieser Tempel bedeutet hat für die Menschen damals in Israel. Der Tempel war für die Menschen in Israel so etwas wie ein Berührungspunkt von Himmel und Erde. Ich weiß nicht, ob wir das verstehen, wenn ich das mathematisch ausdrücke. Der Tempel, das war so wie eine Tangente des Himmels an die Erde. Das war so der Punkt, an dem der Himmel und die Erde sich berühren. Der Tempel war der Ort, wo man Gott begegnen konnte, wo uns Gott unbegreiflicherweise nahe kommt. Aber er kommt uns nahe in einem undurchdringlichen Geheimnis. Der Tempel war in verschiedene Abteilungen zerteilt und das Allerheiligste, das war ganz dunkel. Und dieses Allerheiligste, dieser Ort, wo Gott wohnte, wo der Himmel die Erde berührt hat, dieses Allerheiligste, das war abgetrennt durch einen großen Vorhang, Meter hoch, 15 Meter, glaube ich, hoch, um zu signalisieren, hier in dieses Geheimnis, da kommst du nicht rein, lieber Mensch. Du kannst dich nur annähern an diesen Punkt. Aber rein darf da nur einmal im Jahr der hohe Priester und darf da eine ganz geheimnisvolle Aktion vornehmen, Handlung vornehmen und dann muss er wieder raus. Und das war es dann auch schon. Und dieser Vorhang, so wird uns berichtet in den Evangelien, dieser Vorhang zerriss von oben nach unten in zwei Stücke. Und das heißt nichts anderes, der Himmel steht offen. Der Zugang zu Gott ist frei. Der Weg zu Gott ist jetzt für alle Menschen offen. Der Tod von Jesus, das war nicht das Ende, das unglückliche Ende eines Idealisten. Das war auch nicht das tragische Scheitern eines Weltverbesserers. Der Tod von Jesus, das war eigentlich das, was Silbermond da gesungen hat. Wann reißt der Himmel auf? Jesus Christus hat nicht nur durch sein Leben den Himmel auf die Erde gebracht, sondern auch durch sein Sterben. Christen bekennen, dass durch den Tod von Jesus Christus die Welt mit Gott versöhnt wurde. Dass es Vergebung gibt, dass es ewiges Leben gibt in der Begegnung mit diesem Jesus Christus. Er ist ja nicht im Grab geblieben, er ist ja auferstanden. Fast hätte ich gesagt letzte Woche, aber das wäre ein bisschen verkürzt ausgedrückt. Wann reißt der Himmel auf? Der Himmel ist offen. Heavens open. Der Himmel ist tatsächlich offen für Menschen wie dich und mich. Der Himmel ist tatsächlich offen für Menschen, die, so wie ich, Dreck am Stecken haben, die nicht vollkommen sind, die Schuld und Verfehlung mit sich herumtragen, fehlbar, unvollkommen. Der Himmel ist offen. Das ist das, was der christliche Glaube bekennt von Jesus Christus. Und das ist wirklich eine gute Nachricht. Der Himmel, das ist eine Person letztendlich, das ist Jesus Christus. Und man kann dieser Person begegnen. Man kann in einer Beziehung mit dieser Person, mit Jesus Christus leben. Das nennt die Bibel Glauben. Ich würde euch jetzt gerne das näher erklären. Aber dann werden die Steaks schwarz oder kalt oder ich krieg's mit eurem Hunger und mit eurer Sehnsucht nach Essen zu tun. Aber ich möchte euch einladen. Wir haben demnächst hier in der Gemeinde einen Vertikalkurs. Der Flyer sieht so aus. Kurs auf Gott. Da kann man so ein bisschen näher erfahren, was darüber, wie man diesen Jesus kennenlernen kann, wie man in eine Beziehung mit ihm treten kann, wie man zu ihm reden kann, beten nennt man das und so weiter. Ja, was die Bibel über ihn sagt, das ist ja heute Morgen nur so ein Einstieg. Aber ich möchte euch herzlich einladen, wenn ihr Sehnsucht nach dem Himmel habt, wenn ihr auch so wie C.S. Lewis diesen Durst nach Leben in euch verspürt, dann lade ich euch ein, lernt Jesus Christus kennen. Und vielleicht ist ja dieser Vertikalkurs was für euch. Es gibt Flyer, wir werden nachher noch ein paar nähere Informationen dazu hören. Aber das ist eigentlich alles, was ich euch heute Morgen sagen wollte. Heavens open. Eine uralte Sehnsucht der Menschheit hat sich erfüllt. Das ist keine Spekulation. Das ist kein Traum. Das ist keine Seifenblase, die irgendwann zerplatzt. Das ist auch nicht das Jenseits. Der Himmel, das ist eine Beziehung zu Jesus Christus, der den Weg frei gemacht hat zu Gott. Der Gott selber war und ist. Und der auf diese Erde gekommen ist, um den Himmel zu uns zu bringen. Dankeschön.